Was machen wir hier heute eigentlich? Für die allermeisten von uns ist doch heute ein freier Tag. Und wir könnten diesen Tag so herrlich nutzen. Ausschlafen, schön frühstücken, irgendwie was Nettes im Fernsehen gucken, ein bisschen spazieren gehen, ganz gemütlich, ganz schön und angenehm verbringen. Alles könnten wir machen. Und was bitteschön machen wir? Wir treffen uns hier und meditieren ein Folterinstrument. Zwar nicht so ein schönes, buntes, glattes, leuchtendes, sondern ein raues, schweres, unangenehmes. Wir treffen uns an so einem Tag und beschäftigen uns mit der Hinrichtung eines Mannes. Warum tun wir das? Das ist ja keine Hinrichtung, die noch aussteht, wo man vielleicht noch eingreifen könnte, sondern eine Hinrichtung, die vor 2000 Jahren geschehen ist. Warum tun wir das? Wir tun das deshalb, wir setzen uns diesem Hinrichtungs-, diesem Folterinstrument deswegen aus, weil wir glauben, dass das, was damals vor 2000 Jahren vor den Toren von Jerusalems geschehen ist, dass das, was mit mir, dass das, was mit dir heute zu tun hat. Und das, was damals geschehen ist, das ist so vielschichtig. Da könnte man so viel drüber sagen. Ich möchte heute einen Fokus auf ein Detail legen. Und zwar auf die Hände von Jesus. Denn diese Hände, an denen kann man das Drama, das da geschehen ist, toll ablesen oder gut darstellen. Ich muss gestehen, ich lese ganz gerne mal Thriller. Wenn man schon viele gelesen hat, dann ahnt man oft, was so kommt. Wenn zum Beispiel ein Pianist entführt wird, dann weiß man, mit welchem Mittel die Entführer Druck aufbauen wollen. Sie drohen ihm, die Finger zu verletzen. Denn seine Finger, das ist sein Kapital. Sie wissen, die braucht er. Das sind sozusagen die Finger, die Hände, das ist seine Achillesferse, wenn man so möchte. Und genau wie das beim Pianisten die Hände sind, genauso ist das bei Jesus auch. Da sind das die Hände. Allein schon von seinem ursprünglichen Beruf her. Jesus war Handwerker. Er war es gewohnt, mit seinen Händen Dinge zu erschaffen, sie umzuwandeln, sie neu zu formen, ihnen einen neuen Sinn, eine neue Bestimmung zu geben. Von klein auf wusste Jesus, dass seine Hände wichtig für ihn sind, dass er auf sie achten muss. Als Jesus seinen öffentlichen Dienst beginnt, da sieht man, wie intensiv Jesus mit seinen Händen arbeitet, welche Botschaft er immer wieder mit und durch seine Hände kommuniziert. Die Arme und die Hände Jesu, die streckt er aus, die streckt er nicht aus, als Kinder in seine Nähe wollen, beziehungsweise er streckt sie aus, aber anders als die Jünger. Die Jünger, die strecken sie so aus und sagen, die Kinder müssen wegbleiben. Jesus streckt sie aus, um die Kinder in seine Arme zu nehmen, um ihnen die Hände auf den Kopf zu legen und sie zu segnen. Und diese Berührung von Jesus durch die Hände, das ist das eine, was da geschieht. Aber was die Hände sagen, ist Folgendes. Ihr Kinder, ihr, die ihr keine Rechte habt, ihr seid wertvoll für mich. Ich freue mich über euch. Ich nehme euch an. Die Hände von Jesus, die zucken nicht zurück, als ein Leprakranker auf ihn zugestürzt kommt. Einer, der zutiefst verzweifelt ist, weil er keine Chance auf ein normales Leben hat. Mit einem Leprakranken hat niemand was zu tun. Den berührt man nicht, sonst wird man selber unrein. Nein, die Hände Jesu, die zucken nicht zurück, sondern in Markus steht es, voller Mitleid berührt er diesen Mann und heilt ihn. Und diese Berührung durch die Hände Jesu, das ist die eine Sache. Aber was diese Hände sagen, ist, ich schenke dir ein neues Leben. Die Hände Jesu, die greifen nicht nach dem nächstbesten Stein, als eine Frau zu ihm gebracht wird, die beim Ehebruch erwischt wurde. Nach damals geltendem Gesetz hätte sie gesteinigt werden müssen. Es wäre Jesu Recht gewesen. Ja, es wäre sogar fast, man könnte sagen, seine Pflicht, sein Auftrag gewesen, einen Stein in die Hand zu nehmen und ihn auf diese Frau zu werfen. Das macht er nicht. Stattdessen schreibt er mit seiner Hand in den Sand. Und zwar so lange, bis die Situation für alle drumherum so unangenehm wird, dass auch sie ihre Steine, die sie halten, dass sie die fallen lassen, weil sie merken, wir haben nichts, nichts in der Hand gegen diese Frau. Denn wir sind selbst schuldig. Und dieses Schreiben im Sand, was Jesus mit seinen Händen macht, das ist das eine. Aber was da geschieht ist, ist, dass er das eigene Recht aufgibt und dafür das Leben der Frau rettet. Die Hände Jesu, die werfen im Tempel von Jerusalem die Tische um. Die treiben mit einer Peitsche die Händler aus dem Tempel, zwar die Händler, die versuchen, sich auf Kosten der Armen zu bereichern. Er schmeißt sie raus, weil sie den Tempel missbrauchen. Deswegen sagt er, die müssen raus. Nicht nur, weil sie laut sind, sondern weil sie den Tempel missbrauchen. Weil sie ihn für Geschäfte missbrauchen und nicht dazu nutzen, Gott anzubeten. Und Jesu, der handelt da ungewohnt, diese ungewohnt gewalttätige Handlung von Jesus. Das ist das eine. Aber die Botschaft seiner Hände ist, dass er Prioritäten wieder klarrückt, dass er die Gottesdienstordnung wiederherstellt, dass er Gott und die Menschen wieder ins rechte Verhältnis, in die rechte Beziehung setzt. Und die Hände Jesu, die binden sich eine Schürze um. Die lassen Wasser in eine Schüssel einlaufen und nehmen einen schmutzigen und einen staubigen Fuß nach dem anderen und waschen ihn. Ein nach dem anderen. Das ist die eine Sache, aber die Hände Jesu, die haben mehr gemacht, als hier nur schmutzige Füße zu waschen. Die Hände Jesu haben in dem Moment, am Abend vor seinem Tod, Folgendes gesagt: Ich liebe euch. Und ich bin bereit, euch zu dienen, ganz egal, was es auch kosten mag. Ich diene euch. Ich liebe euch. Das sind die Hände Jesu, die so viel Annahme, so viel Heilung, so viel Integration, so viel Nicht-Verurteilen, so viel Liebe vermittelt haben. Das ist die Geschichte der Hände Jesu. Ich weiß nicht, wenn ihr mal eure Hand anschaut, was für eine Geschichte erzählen eure Hände? Was haben die so bewirkt? Was ist die Geschichte meiner Hand? Die Geschichte von Jesu Hand ist Liebe, Annahme, nicht verurteilen, wertschätzen. Und diese Hände, die werden am Karfreitag brutal mit großen Nägeln in einen groben, rauen Holzbalken geschlagen. Und wenn man sich das vorstellt, dann kann ich zumindest nicht anders als dazu kommen, zu dem Schluss kommen, was für eine Verschwendung. Das darf nicht sein, was für eine Verschwendung. Was ein Drama. All das, was ich gerade aufgezählt habe, was Jesu Hände bewirkt haben, das hat Jesus Menschen innerhalb von 1 bis 3 Jahren zuteil werden lassen und noch viel, viel mehr. Was hätten seine Hände nicht alles noch bewegen und bewirken können, wenn Jesus mehr Zeit gehabt hätte? Wie viel mehr Leute wären noch in den Genuss von einer Berührung durch Jesu Hände gekommen, wenn Karfreitag nicht geschehen wäre? Jesus hätte noch viel, viel mehr Menschen berühren können. Aber er hätte niemals, niemals genug Menschen berühren können. Denn spätestens eines Tages mit 80 oder 90 oder wann auch immer, dann wäre Schluss gewesen. Und klar, Jesus hätte mehr Leute berührt, als es zu seinen Lebzeiten gemacht hat. Aber es wäre nicht genug gewesen. Weil es bei Jesu Auftrag nicht nur um ein paar Leute ging, es ging auch nicht um viele Leute, sondern es ging ihm um die ganze Welt. Und diese durchbohrten Hände, diese durchbohrte Hand, die hält viel, viel mehr. Diese Hände, die halten viel mehr als nur den Körper von Jesus am Kreuz. sie halten dich und sie halten mich. Sie halten auf eine völlig neue Art unsere ganze Welt fest. Und das, was damals geschehen ist, in dieser für damalige Zeiten mehr oder weniger alltäglichen Hinrichtung, das ist doch was ganz und gar Neues. Hier nimmt die größte Erneuerung aller Zeiten ihren Anfang. Hier geht dieser große Neuanfang Gottes mit unserer Welt los. Und dass es um nicht weniger als um was völlig Neues geht, daran lassen die biblischen Autoren auch keinen Zweifel. Daran lässt Gott keinen Zweifel. In all den unterschiedlichen Berichten zur Kreuzigung bei Matthäus, bei Markus und bei Lukas, da wird von einem besonderen Ereignis gesprochen. Und gerade eben in der Textlesung haben wir das schon gehört. Ich lese einfach nochmal zwei Verse daraus. Es steht in Lukas, da heißt es, es war schon etwa 12 Uhr mittags, da verfinsterte sich die Sonne und es wurde dunkel im ganzen Land. Bis um 3 Uhr. Und dann riss der Vorhang vor dem Allerheiligsten im Tempel mitten durch und Jesus rief laut, Vater, ich gebe mein Leben in deine Hände. Mit diesen Worten starb er. Jesus befindet sich schon eine ganze Weile am Kreuz. Die Nägel, die sind schon lange durch die Hände durchgeschlagen. Und er hängt da und es reißt. Und dann um die 6. Stunde, um Mittag, um 12 Uhr mittags, da kommt eine gigantische Sonnenfinsternis über das ganze Land. Und das ist nicht eine ganz kurze Sonnenfinsternis. Die Sonne verliert ihren Glanz, heißt es da. Sondern 3 Stunden lang ist da kein Licht. 3 Stunden Dunkelheit. Was ein Zufall, dass das gerade da passiert, bevor Jesus stirbt. Eine 3-stündige Sonnenfinsternis. Warum diese Dunkelheit? Ist es Zufall oder will Gott uns damit was deutlich machen? Will er uns auf was hinweisen? Diese Frage ist wohl eher Letzteres. Wenn wir an den Anfang der Bibel zurückgehen, auf die erste Seite, uns den ersten der beiden Schöpfungserzählungen anschauen, dann sehen wir, da geht es auch um Finsternis. Da heißt es, dass Finsternis alles bedeckte. Finsternis war überall undurchdringbar. Es gab kein Licht. Und Gott sieht durch diese Dunkelheit hindurch und er sagt, und hier brauchen wir Licht. Und er schafft Licht. Und damit beginnt die Schöpfung, dass eine alles umfassende Finsternis von Licht durchbrochen wird. Als Jesus am Kreuz hängt, da wird es wieder finster. Und das liegt daran, dass er nicht nur seinen persönlichen Todeskampf kämpft, sondern dass hier viel mehr passiert. Hier geschieht ein letztes Aufbäumen der Finsternis gegen das Licht. Hier am Kreuz von Jesus, da versammelt sich die Finsternis dieser Welt. Meine und deine dunklen Seiten, meine und deine Schuld, die kommen hier an diesem Kreuz zusammen. Und das, was wir da mitbringen, das Werk unserer Hände, das ist so dunkel, dass die Sonne ihren Glanz verliert, dass es stärker ist, dunkler ist als alles. Dunkelheit bedeckt die Erde. Das ist ein Hinweis darauf, hier passiert mehr als nur ein einfacher Tod. Und das ist nicht der einzige Hinweis, den wir bekommen, dass hier was ganz Großes passiert. Dass ein Neuanfang gestartet wird, dass eine neue Schöpfung kommt. Es gibt ja noch mehr. Es gibt zum Beispiel viele Parallelen zwischen Adam, dem ersten Menschen, und Jesus, dem Menschensohn. Adam, der am Baum sündigt, und Jesus, der am Baum, am Kreuz, unsere Sünde tilgt. Und da gibt es noch viele mehr. Und Paulus, der bringt das in 1. Korinther 15, Vers 22 auf den Punkt, wenn er schreibt, durch einen Menschen kam der Tod. So kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung vom Tod. Alle Menschen gehören zu Adam, darum müssen sie sterben. Aber durch die Verbindung mit Christus wird ihnen das neue Leben geschenkt werden. Die erste Schöpfung. Adam, das war noch unkomplett. Da hat noch was gefehlt. Da kam der Sündenfall. Aber in Jesus, da beginnt sich eine neue Schöpfung Bahn zu brechen. Aber bevor das Neue da ist, da muss dieser dunkle Nachmittag durchlebt werden. Bevor man fröhlich von Jesus als dem Licht der Welt reden kann, wie es der Evangelist Johannes tut, da müssen die 3 Stunden Finsternis und die 3 Tage Tod durch und überlebt werden. Und das ist nicht immer leicht. Und ich glaube, die meisten von uns, die kennen das. Ich weiß nicht, wo du gerade durch so eine dunkle Phase gehst, wo du am liebsten lauthals wie Jesus rausschreien würdest, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich sehe nur noch Dunkelheit, ich sehe nur noch Schwärze, nur noch Hoffnungslosigkeit. Wo bist du? Ich sehe dich nicht mehr. Warum bist du mir so fern? Und die tolle Botschaft von Karfreitag ist, dass Gott uns nicht in unsere Dunkelheit allein lässt, sondern dass er selbst in das Zentrum der Dunkelheit gegangen ist, der sich in dieses Zentrum der Finsternis gestellt hat und dort für dich und mich ein für allemal gesiegt hat. Wenn du dich also fragst, wo Gott in dem Chaos und Leid und in dem Wirrwarr deines Lebens ist, dann lass dir vom heutigen Karfreitag gesagt sein, er ist genau da. Da, wo du ihn am wenigsten siehst, wo du ihn vielleicht am wenigsten erwartest, da ist er dir am nächsten. Vielleicht anders als erwartet, aber definitiv da. Jesu vorläufiges Ende, der Tod am Kreuz, das war auch völlig anders, als man das von einem Gott oder von einem Sohn Gottes erwarten würde. In der Antike, da gab es zum Beispiel ein großes Ideal, wenn zum Beispiel, das galt als großes Ideal, wenn ein Soldat verwundet aus dem Krieg als Sieger heimkehrte. Das war besser als nur zu siegen, das war besser, wenn man verwundet wurde. Denn dann konnte man zeigen, ich habe mir unseren Sieg viel kosten lassen. Aber der Sieg war wichtig, die Wunde war nicht wichtig, man musste siegreich sein. Jesu vorläufiges Ende am Kreuz, das ist das krasse Gegenteil. Er ist nicht siegreich runtergestiegen mit ein paar Verletzungen, mit ein paar Kratzern. Er wurde öffentlich hingerichtet. Er war tot. Jesus hat sich die Erlösung dieser Welt nicht nur ein paar Kratzer kosten lassen. Er hatte sich alles kosten lassen. Er war 3 Stunden im Dunkeln und dann war er 3 Tage tot im echten Zentrum der Dunkelheit, um dich und mich zu erlösen. Und heute, Karfreitag, das ist diese Erinnerung, dass Gott uns nicht unsere Dunkelheit überlässt, sondern dass er in unser Dunkel kommen möchte und das Licht anmacht. Die Dunkelheit, die ist nur temporär. 3 Tage später, da ergibt sich ein völlig neues Bild. Keine schmachvolle Niederlage, sondern ein glanzvoller Sieg, der aber in der Dunkelheit errungen wurde. Und Paulus, der schreibt rückblickend daraufhin, er schreibt, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo bleibt denn jetzt deine Macht? Zeig dich mal. Und Paulus, dem ist es gut gelungen, obwohl er selbst von außen betrachtet viel Dunkelheit erlebt hat, durch viel Leid hindurch musste, dass er wusste, eigentlich ist es nur ein letztes Aufbäumen der Dunkelheit gegen das wahre Licht. Denn das Licht hat schon gewonnen. Ich glaube, wenn ich von mir ausgehe, ich bin oft nicht so weit, wie Paulus das ist. Gerade wenn man durch dunkle Täler geht, wenn Gott fernscheint, wenn Gott nicht so handelt, wie wir das erwarten. Wenn du gerade in so einer Situation bist, dann lass mich dir sagen, die Hände Jesu, die sind ausgestreckt nach dir. Und das sind keine schwachen Hände, sondern das sind die durchbohrten Hände. Das sind die Hände, die die Welt umschlossen haben, die die Last dieser Welt getragen haben, die unsere Welt wieder mit Gott versöhnt haben. Und diese Hände, die strecken sich heute nach dir aus. Ich weiß nicht, wo du vielleicht Dinge loslassen musst, um noch im Dunkeln, aber im Vertrauen zugreifen musst, um in diese durchbohrte Hand von Jesus einzuschlagen. So wie Jesus das gemacht hat am Kreuz, wo er sagt, und Vater, ich gebe jetzt meinen Geist, ich gebe mich in deine Hände. Im Dunkeln gebe ich mich in deine Hände. Vielleicht musst du dich da in diese Hand reinfallen lassen. In diese Hände, die alles gegeben haben und die bewiesen haben, dass sie verlässlich sind, dass sie tragfähig sind. Karfreitag, das ist ein schwerer Tag, ein schwermütiger Tag vielleicht, weil wir uns an den Tod und an das Leiden und Sterben von Jesus erinnern. Aber eigentlich ist es falsch. Im Englischen, da heißt Karfreitag Good Friday, der gute Freitag. Und das gefällt mir viel, viel besser, der gute Freitag. Und ich wünsche uns allen, ich wünsche dir, dass dieser Karfreitag wirklich zu einem guten Freitag für dich wird, weil du vielleicht trotz all der Dunkelheit, die dich vielleicht gerade umgibt, du erleben kannst, dass Gott dir nahe ist, dass er in deine Dunkelheit kommt und dass er die Hand nach dir ausstreckt und dich erreicht. Gott segne dich. Amen.